That day in the forest. Was the day everything changed.
Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet. Dies ist der 24. Game Talk. Nachdem wir das letzte Mal ja mehr auf der Meta-Ebene unterwegs waren, reden wir heute wieder ganz klassisch über ein Spiel. Nämlich über Yo-Kai Watch. Ein riesiger Hit in Japan, manche handeln ihn sogar schon als Pokémon-Konkurrenten. Was da dran ist, das wollen wir heute rausfinden. Und dazu habe ich mir natürlich wie immer ein paar Gäste hier in die Sendung eingeladen. Ich darf zum einen begrüßen einen alten Dauergast, den Andy. Hi Andy.
Hallo, hallo.
Dann zum zweiten Mal hier im Game Talk ist der Stefan, auch bekannt als Chikorita oder einfach Chico. Hi.
Hallöchen.
Du warst ja erst einmal hier bislang, das heißt, die Leute, die sträflicherweise das letzte Mal die Episode zur ersten Pokémon-Generation nicht gehört haben, die kennen dich jetzt noch nicht, deshalb stell dich doch bitte kurz vor.
Jo, also ich bin der Chico oder Chikorita und bin Moderator bei Kibo FM und ich bin ein riesen Pokémon-Fan, deshalb war ich ja in der Folge zu Pokémon dabei und als Pokémon-Fan war es klar, dass ich auch irgendwann auf Yo-Kai Watch aufmerksam werde und was ich davon halte, das werden wir jetzt im Podcast erfahren.
Dann last but not least eine neue Stimme hier im Podcast. Ich darf begrüßen den Shadi oder den meisten wohl besser bekannt als Zetslayer oder einfach Zetslay. Hallo.
Hi, ich bin das erste Mal hier, freut mich dabei zu sein. Ich bin ebenfalls ein... großer Pokémon-Fan. Sieht man vielleicht, wenn man meinen Kanal sich mal angesehen hat oder auch nicht. Und da ich gehört habe damals, so Yo-Kai Watch soll Pokémon-Klon quasi sein, beziehungsweise nicht direkt Klon, aber soll so ähnlich sein, dachte ich mir, hey, das muss ich mir ansehen. Und dann auch noch von Level 5, das muss man sich ansehen. Und ja, freut mich dabei zu sein. Und meine Meinung gibt's dann, denke ich, auch hier jetzt.
Du hast schon angetönt, du hast einen YouTube-Kanal. Das bringt mich gleich zu den Shownotes, denn da ist alles verlinkt. Also sämtliche YouTube und Twitch und Twitter und was auch immer Kanäle hier aller Teilnehmer und natürlich auch ein Link zu deinem Yo-Kai Watch Let's Play sind da zu finden in den Shownotes im Web unter gametalk.fm/Yo-Kai Watch. Ein Wort. Oder wenn eure Podcast-App schlau genug ist, dann habt ihr all das auch schon bei euch direkt auf dem Gerät. Ja, bevor wir starten, vielleicht noch eine kurze Anekdote meinerseits. Irgendwie inspiriert durch die letzte Episode, wo ich mit ein paar Bloggern gesprochen habe. Wir hatten da auch Industriekontakt und so, war ein kurzes Thema. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe da mal Nintendo angeschrieben wegen einem Key oder sonst irgendwie Rezensionsexemplar. Der Zetzley hat mir da auch so einen guten Tipp gegeben, danke nochmal dazu. Da habe ich prompt auch eine Antwort bekommen von Nintendo Schweiz, sehr, sehr nette Leute da übrigens, muss auch gesagt sein, schöne Grüße an dieser Stelle, falls ihr das hört. Ja, sie würden mir doch eine Kopie zuschicken, kein Problem und so weiter. Dann habe ich dann irgendwie so angefangen zu überlegen, ja, ich schreibe mir hier immer aufs Banner beim Game Talk, unabhängig von Industrie, Spiele selber kaufen und so weiter. Habe dann gedacht, irgendwie, nee, solange du das einfach noch selber irgendwie finanzieren kannst, ziehst du das auch so durch. Ich habe mir dann eine Kopie aus Australien bringen lassen, beziehungsweise bekommen. Danke von so an dieser Stelle, der hat mir eins mitgebracht. Entsprechend habe ich also jetzt auch die Retail-Version gespielt, ganz normal. Habe dann Nintendo angefragt, so hey, ich brauche den Key jetzt eigentlich doch nicht, danke trotzdem. Aber dürfte ich den denn verlosen an die Hörerschaft? Ja, ich habe da leider noch keine Antwort bekommen. Falls da noch was kommt, würdet ihr es natürlich erfahren, beispielsweise auf Twitter oder auf Facebook. Das schnell vorneweg. Ich glaube, Zetzlei, du hast ja schon länger einen Key bekommen, damit du das Ganze auch Let's Playen oder beziehungsweise streamen kannst bei dir auf dem YouTube-Kanal. Du hast ja das erste deutschsprachige Let's Play zu Yo-Kai Watch gemacht.
Ja, das dürfte soweit richtig sein. Zumindest, naja, nicht ganz. Also zeitgleich hat jemand anderes das mit mir auch angefangen. Ich bin ja nicht der Einzige, der entsprechend so Keys von Nintendo dafür bekommt. Und ja, aber eins der ersten und das freut mich auch immer noch. Ich würde auch sagen, man ist trotzdem noch an sich unabhängig. Man hat halt nur im Hinterkopf, ich würde jetzt schon gerne was dazu machen, weil es halt doof, wenn man etwas bekommt und nichts dann dazu macht.
Ja, ja, klar. Muss man auch sagen, das ist teilweise auch noch mit Auflagen verbunden, aber das ginge jetzt hier zu fest in ein anderes Thema. Das sparen wir uns vielleicht mal noch auf für eine eigene Sendung. Chico, du hast es ja ähnlich gemacht wie ich, nur warst du viel, viel früher. Du hast dir auch die australische Version geholt, die ist nämlich auch PAL und schon viel früher erschienen.
Genau, die habe ich mir im Februar ungefähr geholt.
Und Andy, du hast es ganz klassisch dir geholt auf den Europa-Release, der ist ja noch nicht allzu lange her, das kam am 29. April.
Immerhin vorbestellt war's.
Das passt ja sehr gut zu einem Thema, was mir jetzt bei Yo-Kai Watch irgendwie aufgefallen ist, und zwar die enorme Verzögerung der Releases. Man muss wissen, die Japaner, die haben Yo-Kai Watch im Jahre 2013 schon spielen können, im Sommer 13. Ja, jetzt 3 Jahre später kommen wir in den Genuss und da muss man wissen, die Japaner, die haben dann doch schon sehr, sehr bald, also am 16. Juli 16 haben die schon Teil 3. Also nicht Teil 2, Teil 3. Teil 2 kam bei denen schon im Sommer 14 raus. Also eine extreme Verzögerung hier. Weiß jemand von euch, kommen wir auch noch in Genuss von Teil 2? Weiß man das überhaupt schon?
Also zumindest für Amerika ist, glaube ich, Teil 2 schon vage angekündigt.
Okay, immerhin. Da ist ja lustig, um den Pokémon-Vergleich schon etwas früh heranzuziehen, ab Teil 2 gibt es meines Wissens auch mehrere Versionen, die sich dann leicht voneinander unterscheiden sollen, so wie wir das auch so ein bisschen von Pokémon kennen.
Genau, auch zum Pokémon-Vergleich, die erste Pokémon-Generation hatte ja auch 3 Jahre Verzögerung zwischen Japan und Europa.
Ja, ich sehe schon, die Pokémon-Nerds hier stellen mich wieder in den Schatten, aber es gibt ja einen guten Grund, warum ich hier Gäste eingeladen habe. Vielleicht noch kurz zum Studio. Zetzlei, du hast es schon erwähnt, Level 5 aus Japan. Die haben auch schon das ein oder andere tolle Spiel gemacht. Je nachdem, was man halt so mag, kennt man das eine oder andere. Inazuma 11, dieses ja, Fußballspiel kann man es nennen, könnte der eine oder andere da draußen kennen. Professor Layton ist wohl einer der berühmtesten Serien und mein persönlicher Favorit, das Rollenspiel für die PS3 hierzulande, Ni no Kuni.
Und vergiss nicht Fantasy Life.
Ah, Fantasy Life, ja genau, noch ein eher neueres Beispiel.
Es gibt noch LBX, das ist auch von Level 5, das kam kurz nach der Gamescom letzten Jahres raus, wurde aber nicht groß beworben und ist auch eher ein fraglicher Titel, warum er es überhaupt nach Europa geschafft hat. Denn auch die Verkaufszahlen in Japan waren jetzt vergleichsweise nicht so, dass man sagen würde, das könnte man jetzt direkt hier draufschmeißen.
Ja, Fantasy Life hatte ich bei mir auch schon auf der Liste, ist dann aber irgendwie so ein bisschen untergegangen. Also man kann sagen, sie sind vor allen Dingen auf dem 3DS stark. Auch Yo-Kai Watch ist für den 3DS erschienen, läuft natürlich auch auf dem New 3DS und auf dem Türkeil. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Jetzt, was ist denn Yo-Kai Watch überhaupt? Andy, wenn du jemandem Yo-Kai Watch erklären müsstest, ohne das Wort Pokémon zu benutzen, wie würdest du das anstellen?
Wie würde ich das anstellen? Im Prinzip haben wir es natürlich mit einem Rollenspiel zu tun, wo man in die Rolle eines Kindes schlüpft, Mädchen oder Junge, wie das heutzutage sein muss. Da begegnet man sogenannten Yo-Kais, mit denen man sich dann anfreundet. Und aus denen bildet man Teams, um gegen andere Yo-Kais zu kämpfen, um es einfach zusammenzufassen.
Jetzt müsste man noch wissen, was bitteschön sind denn Yo-Kais?
Ich könnte sie eigentlich nur so perfekt beschreiben, wie Nintendo es quasi selbst tut, beziehungsweise wie es nicht Nintendo tut, sondern wie sie beschrieben werden. Und zwar, sie sind halt einfach schuldig für alles, was so im Alltag passiert. beispielsweise Streitigkeiten etc. Eigentlich könnte man sagen, es sind halt so Geister oder Fabelwesen eher.
Ja, so kleine Monster, schon Kobolde, glaube ich, wäre das hier wahrscheinlich in Europa das Äquivalent zu Störenfrieden, die man nicht sieht. Da muss man vielleicht noch gleich anmerken, ja, die werden nicht gefangen im klassischen Sinn, sondern die werden wirklich so befreundet. Funktioniert so, dass man die entweder durch die Story bekommt, zu der kommen wir dann gleich noch, oder sie kommen nach einem Kampf zu dir und dann fragen sie dich, hey du, war ein cooler Kampf, bla bla bla, darf ich denn nicht bei dir dabei sein? Wollen wir nicht Freunde sein? Dann kann man die so befreunden und dann hat man die bei sich im Team. Wenn wir schon bei Kämpfen sind, müssten wir diese wohl auch noch gleich beschreiben, weil das funktioniert dann doch schon zicken anders als drüben beim Genre Primus Pokémon. Chico, du kennst dich ja sehr aus, du wirst ja auch Pokémon-Turnierspieler. Was macht denn Yo-Kai Watch bei den Kämpfen anders? Wie funktionieren die Kämpfe bei Yo-Kai Watch?
Ja, der große Unterschied und auch was für Pokémon-Fans wohl am gewöhnungsbedürftigsten ist, ist, dass es keine Attacken im klassischen Sinn gibt, die man einsetzen kann, sondern die Yokai greifen von alleine an. Das heißt, dass die Kämpfe mehr oder weniger automatisch ablaufen und man gerade in der Anfangsphase teilweise nur zuguckt, wie die Yokai den gegnerischen Yokai besiegen. Aber natürlich hat man trotzdem Einflussmöglichkeiten, zum Beispiel Items benutzen, um Yokai zu heilen oder das Ulti-Seel einsetzen. Das ist eine besonders mächtige Attacke, die man aber vorher aufladen muss. Also man hat schon Einflussmöglichkeiten, aber im Grundprinzip läuft so ein Kampf von alleine ab.
Das hat mich am Anfang auch so am ehesten ein bisschen verwundert. Also diese Yokai, die haben drei Attacken grundsätzlich. Eine ist einfach, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Schlag. Dann die zweite ist ein Zauber. Dann die dritte ist auch irgendeine Art von Zauber. Ist dann aber meistens ein Buff oder ein Debuff. Das sind die drei, die sie automatisch ausführen. Da hat man keinen Einfluss drauf. Man kann höchstens ihr Wesen ändern und das Wesen hat Einfluss drauf, wie oft sie eine Attacke einführen und dann, wie du gesagt hast, es gibt eine Spezialattacke, die aufladen muss, die kann man dann aber selber noch auslösen.
Und dann kommen halt noch diverse Details dazu, die das Spiel nach und nach so einführt, wie dass man neben den gerade aktiven, die kann man ja wechseln. Man muss sich das so vorstellen, wie also man hatte so ein Rad, wo die Yokai sichtbar sind und das kann man entsprechend drehen und die vorderen, die sind gerade aktiv im Kampf geschehen. Und man muss dann durchaus wechseln, etwa wenn Yokais verzaubert wurden und dann muss man sie befreien und das geht dann eben nur, wenn sie auf der inaktiven Seite sind und man kann mit Items den Kampf beeinflussen, man kann Zielmarkierungen setzen, solche Details halt.
Genau, es wäre ja nicht der 3DS, wenn da nicht noch irgendwelche Gimmicks mit dem Stick eingebaut wären. Also man kann da effektiv das Ziel wählen, macht man am besten auch mit dem Stick. Man muss die entzaubern mit irgendwelchen Bewegungen, die man beispielsweise auf den unteren Screen zeichnet und so weiter. Also da kommt dann eigentlich erst so der aktive Teil des Spielers rein, nicht bei der Strategieauswahl, sondern während dem Kampf, wenn man da mit dem Stylus beginnt, Anweisungen zu geben oder eben darum zu zeichnen und so Attacken auslöst. Übrigens, ich habe noch gedacht beim Spielen, das kenne ich von irgendwo, dieses Drehrad, wo die vordersten drei kämpfen und die hinteren nicht. Ich habe da ein bisschen in meiner Erinnerung gewühlt und die Idee, die ist tatsächlich, ja, geklaut ist ein bisschen böse, aber ja, geht in die Richtung. Es gab ein, wie nennt sich das, wie spricht man es aus, Spiel Jade Cocoon oder Jade Cocoon 2 aus dem Jahre 2002 von Genki, ist für die PS2 erschienen und da muss man auch Monster fangen und die werden auch auf so einem Drehrad angeordnet. Also die Idee, die kam von da. Googelt euch das mal, wenn ihr euch das ansehen wollt. Vielleicht gibt es auch auf YouTube was zu. Dann wisst ihr, was ich meine.
Also mich hat's mehr an die Drehkämpfe in Pokémon Schwarz und Weiß erinnert.
Mich auch.
Ja, da natürlich wieder, wenn man nicht so weit zurückgehen möchte, klar, wieder beim großen Vorbild-Pokémon gab es das natürlich dann auch seit Schwarz und Weiß.
Kann man natürlich sagen, Pokémon hat es vom anderen.
Wer weiß. Ja, vielleicht noch zum Setting. Das ist ja irgendwie mal was erfrischend Fröhliches, was erfrischend anderes. Wo befinden wir uns überhaupt da? Was ist das für eine Welt?
Ich habe jetzt nicht genau erforscht, ob es jetzt auch wirklich das ist, aber das große Vorbild ist natürlich auch hier wieder eine Art Japan, würde ich jetzt sagen. Es spielt ja, also beziehungsweise das Spiel kommt ja daher, ist für den Markt, dementsprechend kann man das so sagen. Wenn man sich die Häuser und so anguckt, wie sie gestaltet sind, dann erinnern die auch sehr an entsprechend Häuser von dort. Es ist halt aber auch mehr so alles sommerlich gehalten, so typisch so Sommerferienwetter, könntest du schon fast sagen, so typisch halt für so, naja, wie soll man sagen, für Kinder halt so. Wenn du jetzt gerade so, du hast keine Schule, musst jetzt, was weiß ich, Käfer sammeln, ist auch meines Wissens nach so eine Art Trend in Japan unter den Kindern, könnte man das so sagen? Ich glaube ja. Zumindest weiß ich, dass das nicht Einzelfall ist, dass Käfer sammeln irgendwie als eine Art Vorbild für irgendetwas agiert. War ja auch wieder hier der Vergleich zu Pokémon, auch dort eine Art Vorbild für eben dieses Spiel.
Also das ist mir auch aufgefallen, das Setting, die Welt ist so extrem freundlich. Also es ist super schönes Wetter, man ist da draußen, also man fühlt sich richtig so in die Schulzeit zurückversetzt. Ja, Sommerferien, ich habe nichts zu tun, wach am Morgen auf, das Wetter ist schön, ich gehe raus. Also sehr, sehr fröhlich. Das Ganze ist auch viel weniger bedrohlich gehalten, als man das beispielsweise teilweise aus Pokémon kennt. Also man hat da nicht irgendwie so ein böses Team, das einen bedrohen möchte. Die Dimensionen des Ganzen sind auch irgendwie eher klein. Also man muss jetzt keine riesigen Ziele erfüllen, sondern es ist alles sehr in der Dimension eines Kindes gehalten. Oder wie ist euch das da aufgefallen?
Ja, also ist ja alles nur quasi eine einzige Stadt. Zwar schon eine sehr große Stadt, wo man schon lang mit beschäftigt ist, die komplett zu erkunden, aber ist halt nicht so, dass man wie bei Pokémon durch mehrere Städte zieht.
Man hat also nicht eine ganze Welt, das ist auch so ein großer Unterschied, wobei das läuft ja da so ein bisschen wie bei GTA. Man hat eine ganze Stadt, man kann aber noch nicht von Beginn an überall hingehen. Die einzelnen Stadtteile werden dann mit dem Story-Fortschritt so Stück für Stück freigeschaltet. Dann kann man dann plötzlich wo durch. Und da gibt es dann natürlich neue Quests. Trotzdem folgt das Spiel natürlich einer Story, weil einfach nur rausgehen und ein bisschen Monster sammeln wäre dann vielleicht doch zu langweilig.
Wenn ich es wirklich beschreiben müsste, wie der Unterschied zu Pokémon aussieht, dann ist das so, dass Pokémon benutzt dieses klassische, ein Kind geht raus in die Welt und muss erwachsen werden Prinzip. Und Yo-Kai Watch, das ist eher so dieses Harry Potter Prinzip, dass man auf eine Parallelwelt stößt, die eigentlich die ganze Zeit um einem herum existiert, aber niemand nimmt es wahr. Und der Protagonist, bei dem ändert sich das dann plötzlich und er sieht das, was hier alles passiert. Und so hat man also eine Fantasy-Welt mittendrin in der normalen Welt.
Da müsste man vielleicht die Story so ein bisschen ausführlicher von Beginn an erklären. Also wir haben Sommerferien, wir möchten Käfer sammeln, das ist irgendwie so eine Art Trend. Ich glaube, das ist da auch noch mit so einer Schulaufgabe verknüpft. Ja, dann gehen wir in den Wald, wollen einen super seltenen Käfer finden. Was passiert? Wir finden keinen Käfer, wir finden so einen Yokai, so einen Geist. Whisper heißt der. Wie heißt der in der deutschen Version?
Auch Whisper.
Ja, und der erklärt uns dann, ja, in dieser Welt gibt es nun mal halt auch Yokai. Und Yokai sind eben so diese Geister. Er gibt uns dann auch gleich die Yokai Watch, also diese Yokai Uhr. Darin können wir diese Geister aufbewahren, zumindest jene, die wir gerade aktiv in unserem Team haben. Und ab da geht's eigentlich los. Wir können in der Wildnis umhergehen. Die Kämpfe sind nicht zufällig wie bei Pokémon. Man kann da in Bäume schauen, man kann da in Wiesen schauen und dann läuft vielleicht ein Yokai rum. Dann kann man den mit der Uhr aufspüren. Das funktioniert dann auch wieder so über den Stylus. Muss man da so eine Art Visier rumfahren. Dann kann man gegen die kämpfen und so weiter. Und die ganze Geschichte, warum mache ich das? Ich möchte das so ein bisschen spoilerfrei halten. Ich sage jetzt mal so viel, mit dieser Yokai-Welt ist was nicht mehr so ganz im Reinen. Das merkt man dann so Schritt für Schritt, wenn man sich durch die Kapitel in diesem Spiel bewegt. Und dem muss man dann halt entgegenwirken. Ich denke, so viel kann man sagen, ohne zu spoilern. Die Abenteuer sind ja auch sehr, sehr kurz gehalten und die Aufgaben sind ja auch eher klein. Zetsley, wie hast du das empfunden? Hast du einfach die Main Story bei dir noch gemacht im Let's Play oder machst du da ab und zu auch noch ein paar Quests?
Bisher habe ich nur die Main Story gespielt, weil ich noch nicht so viel weiter gekommen bin, ehrlich gesagt. Aber die Quests, ich habe mir ja schon so grob durchgelesen, worum es sich da handelt, die sind, denke ich, auch ganz interessant. Und von dem, was ich gehört habe, sollen die auch gar nicht so schlecht sein oder auch empfehlenswert gerade sein. Dass man die halt auch mal macht.
Ja, ich habe da nur so ein paar wenige gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Deshalb möchte ich da mich ein bisschen zurückhalten. Andy, hast du ein paar mehr Quests gemacht?
Ich muss ja sagen, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, es sehr viel zu spielen. Aber ich habe durchaus eben mir auch Zeit genommen, wenn ich es gespielt habe. Das heißt, ich habe dann auch wirklich mit den Leuten geredet und so die kleinen Quests übernommen. Und am Anfang zumindest sind die halt schon Quests der limitierteren Sorte, wo man irgendeinem Jungen ein Item bringen muss, so von der Art.
Bring mir 3 davon, bring mir 3 von dem Fisch, bring mir ein seltenes davon. Manchmal wird es dann aber auch ein bisschen besser, wo man schon fast so ein Rätsel lösen muss, wo man ein bisschen nachdenken muss. Da kann man dann sagen, waren die Quests ein bisschen lustiger, aber ja, ich fand sie auch so etwas dröge und die Belohnungen auch ein bisschen knapp.
Ja, etwas kämpfen muss man zum Teil dann auch.
Kämpfen kommt auch vor, ja genau. Ja, mich haben sie jetzt zu wenig gepackt, dass ich jetzt gesagt habe, ja, die mache ich jetzt. Ich war auch nie irgendwie gezwungen, mir die XP zu holen oder die Belohnungen zu holen, die die Quests da bringen, weil ich fand schon, das Spiel war nicht so schwer. Also man kommt da auch ohne die Zusatzquests relativ gut durch.
Ja, also ich habe zwar nicht alle Quests gemacht, weil ich in der Hauptstory weitermachen wollte, aber ich finde, die Quests lohnen sich auch deshalb, weil man nach jeder abgeschlossenen Quest ja eine kurze Anime-Sequenz sieht.
Aber die wiederholt sich doch recht oft, nicht?
Leider ja, aber solange man sie noch nicht alle kennt, macht's Spaß, jede neue zu entdecken.
Und die hat noch eine kleine Funktion, das ist eine halbe Lotterie. Entweder sieht man in der kurzen Sequenz irgendwas Tolles, dann bekommt man ein Item, oder man sieht in der kurzen Anime-Sequenz, wie irgendwas in die Hose geht, dann hat man Pech gehabt und bekommt kein Bonus-Item. Worüber wir hier unbedingt noch sprechen müssen, ist der große Erfolg des Spiels in Japan. Also da ist nicht nur schon der 3. Teil unterwegs, sondern da gibt's auch schon Merchandise ohne Ende. Das heißt, es gibt da auch so Yokai-Figürchen und so weiter, die man sich kaufen kann. Natürlich kann man sich auch diese Plastik-Yokai-Watch kaufen, ähnlich wie die, die man halt eben auch im Spiel bekommt. Und lustig, es gibt da auch so, ich nenne es jetzt mal Coins, so Yokai Coins. Das ist quasi das Pendant zum Pokéball aus Pokémon. Da sind da die Geister irgendwie drauf gespeichert. Und wenn man dann diesen Coin in die Uhr reinsteckt im Spiel, dann wird das Yokai, der Yokai, wie auch immer, beschworen. Und auch diese Coins kann man sich natürlich kaufen. Ich habe hierzulande noch nichts gesehen in den Läden. Das kommt vielleicht mal noch.
Bei Toys R Us ab nächsten Montag. Also zumindest in Deutschland. Ob auch in der Schweiz, weiß ich nicht.
Da werde ich mal abwarten. Wenn ich was sehe, dann werde ich das auf Twitter oder Facebook kurz Foto machen und das da raushauen. Was ich aber noch speziell finde, und das ist marketingmäßig irgendwie noch schlau, ich kann mir vorstellen, das zieht gut. Und zwar haben diese Coins, die man da kaufen kann, auf der Rückseite einen QR-Code. Und diesen QR-Code, den kann man im Spiel scannen und dann bekommt man Belohnungen. Diese Belohnungen sind meistens Münzen. Und diese Münzen verschiedener Farben kann man im Spiel in so einen Automaten reinwerfen und aus dem bekommt man dann Belohnungen raus. Das sind Items oder Yokai. Und da gibt's dann so von gar nicht selten bis super selten stark bekommt man nirgendwo anders. Ist da etwa alles dabei? Fand ich irgendwie ganz speziell da, dieser Münzautomat. Habt ihr den auch schon mal ausprobiert? Zetzley, hast du den irgendwie mal bemüht da? Hast du mal was Gutes rausbekommen?
Nein, noch nicht.
Andy, hattest du da schon Glück?
Nein.
Ja, dann Chico, hattest du wenigstens Glück mit der Maschine da?
Nein, aber ich habe ihn auch nur einmal ausprobiert und da kam irgendein Allerweltsviech raus.
Okay, dann war ich hier wahrscheinlich der Glücklichste. Ich habe die nämlich probiert und habe auch so ein paar S-Rank seltene Yokai bekommen. Man muss da noch sagen, die Yokai, die werden noch so klassifiziert. Beginnt bei E und geht dann runter bis A für sehr gut und dann gibt es noch S für super sehr gut oder irgendwie. Die sind dann selten und stärker und die habe ich auch da bekommen. Ich muss allerdings erwähnen, es gibt da auf Reddit schon so Listen, wo ganz viele dieser QR-Codes und so weiter und auch Passwörter, die man in paar Quests braucht, online gestellt wurden und dann kann man da diese QR-Codes abscannen und dann bekommt man dann diese Münzen fürs Spiel. Ich werde euch das Ganze dann sonst in den Shownotes verlinken, wenn ihr da reinschauen möchtet. Entsprechend hatte ich natürlich schon ein paar Münzen, die ich da durchlassen kann. Man kann 3 pro Tag verwenden und ich hatte da auch schon Glück und ein paar coole Yokai bekommen. Ja, das Spiel wird da vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man halt starke Yokai hat. Muss halt jeder dann selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Sicher wichtig zu wissen, man bekommt nur alle Yokai, wenn man auch da wirklich Glück hat. Also das Spiel ist da allgemein schon recht auf Glück ausgelegt, teilweise. Oder wie habt ihr das gesehen?
Ja, stimmt schon.
Gerade wenn man bedenkt, man kann ja die Kämpfe nicht so wirklich beeinflussen. Der Münzautomat ist Glück.
Man kann die Yokai auch nicht klassisch wie Pokémon fangen, indem man einen Ball draufschmeißt, sondern nach dem Kampf freundet sich der Yokai vielleicht mit dir an. Die Chancen steigen, wenn du ihm sein Lieblingsfutter zuwirfst, aber trotzdem bleibt es eine Glückssache.
Ja, sie können einem auch das anbieten, wenn man ihnen überhaupt nichts gegeben hat. Das scheint ziemlich zufällig zu sein.
Man kann die Chancen nur steigern, aber Glück ist es dann am Ende doch. Auch wenn man irgendwelche Käfer fangen möchte oder Fische fangen möchte, das ist auch noch so eine Nebenmechanik, die ist aus meiner Sicht auch einfach nur Glück. Da muss man so quasi im richtigen Moment das Ganze anhalten, das ist so Roulette-mäßig und wenn dann halt der Zeiger am richtigen Ort stehen bleibt, hat man den Fisch dann gefangen. Also auch da viel Glück drin, irgendwie typisch für diese japanischen Monstersammler. Die RNG, die muss irgendwie immer der Feind sein. Aber lasst mich nochmal sagen, man kann also auch mit keinem Glück das Spiel, würde ich sagen, sehr, sehr gut durchspielen. Also richtig schwer wird's da nie. Oder habt ihr irgendwo mal Probleme gehabt? Wurde es irgendwo mal zäh bei euch? Waren das einfach meine S-Rank-Yokai und deshalb war es für mich total einfach, oder?
Also der letzte Bosskampf der Hauptstory, der hat mich 2 Tage gekostet, aber ansonsten lief's eigentlich gut.
Postgame vielleicht noch 1 oder 2 Sätze. Ich weiß nicht, Chico, du bist durch, ich bin auch durch. Zetzle, bist du schon durch?
Nee, so schnell geht das mit einem Let's Play leider nicht.
Ich auch nicht.
Dann müsst ihr da schön aufholen beim Zetzler im Kanal, schön die Let's Plays noch schauen, dann könnt ihr das mit ihm zusammen dann mitverfolgen bis zum Ende. Was ich nur kurz sagen möchte, das Spiel geht auch nach dem Ende noch weiter. Einige Sachen kommen neu dazu, die sind dann erst nach der eigentlichen Hauptstory möglich. Finde ich sehr schön, dass auch fürs Postgame noch ein bisschen Content geliefert wird. Ja, möchte ich einfach erwähnt haben. Ich finde es eine tolle Sache, dass die da schauen, dass die Motivation doch noch hoch bleibt. Weil die Story, die hat man, ich weiß nicht, also ich habe die so in 22, 23 Stunden durchgehabt. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, schnell durch, aber ist ja irgendwie doch schon eine rechte Zeit, muss man auch sagen.
Ja, und es gibt Leute wie ich, die spielen solche Rollenspiele prinzipiell sehr langsam.
Ja, also wenn ihr natürlich unterwegs immer jeden Yokai haben wollt und jede Quest macht, dann geht der Stundenzähler natürlich locker weiter hoch, bis ihr dann die Credits seht. Also dann reichen diese 23 Stunden nicht. Und wie gesagt, Postgame geht's ja noch weiter. Man bekommt da also JRPG-typisch doch recht viel Stunden fürs Geld, muss man doch schon sagen.
Wenn man das jetzt mit Pokémon vergleicht, bekommt man sogar mehr. Denn bei einem Pokémon-Spiel, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, ist man mit so circa 12 Stunden circa schon am Ende.
Also die haben das nur einmal wirklich exzessiv gemacht bei Gen 2.
Ja, mit den 16 Ohren dann, ne?
Außer man ist jetzt zynisch und sagt, ja nein, die haben das zählt man auch zum Hauptumfang.
Was ich dann auch noch erwähnt haben möchte, nebst, wie ich zuvor schon angesprochen habe, Uhren und so weiter und Plastikfigürchen und Plastikmünzen, Es gibt da auch noch TV-Serien dazu, natürlich in Japan, aber mittlerweile auch schon in den USA verfügbar auf Englisch. In den USA ist ja das Spiel schon seit November 15 draußen. Die Serie kann man gucken auf Netflix USA, Disney XD oder in den USA war es schon ganz offiziell auf YouTube verfügbar. Jetzt, Chico, du hast gesagt, die Serie, die wird auch bald hierzulande ansehbar sein.
Richtig, nächste Woche Montag, also am 9. Mai geht's auf Nickelodeon los, immer um 2:45 nachmittags, glaube ich. Und die erste Folge kommt am Freitag, also morgen schon vorab auf deren Webseite. Nick.de, aber ich glaube auf YouTube auch.
Ich glaube, es gibt keinen deutschen YouTube-Kanal dafür.
Ja, wäre mir jetzt auch neu, auf jeden Fall. Ich werde euch das natürlich in die Shownotes hauen, dann könnt ihr euch das da ansehen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist das Ganze natürlich dann auch schon online, also die Sendungen. Ja, aber danke für den Input. Wer das nämlich nicht auf Englisch sehen möchte oder kann oder irgendwie nicht um den Geoblocker von Netflix rumkommt, der ist da sicher froh, kann es auch hierzulande gucken. Ich habe mal die erste Episode angefangen zu schauen, die findet man auch sehr einfach auf YouTube. Ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber war irgendwie noch so ganz süß mal, um da mal reinzusehen.
Ja, es ist ganz nett, ganz witzig zum Zwischendurch angucken, aber man darf halt kein großes Abenteuer erwarten.
Dann wagen wir jetzt noch ein bisschen detaillierter den großen Vergleich, um den wir natürlich nicht drum rumkommen, nämlich den Vergleich mit dem Genre Primus Pokémon. Meine Frage an euch, was ist denn jetzt besser, Yo-Kai Watch oder Pokémon?
Nachdem ich die neuesten Pokémon jetzt doch etwas nüchterner gespielt habe, also ich habe die jetzt nicht mehr immer gekauft am Release-Tag, fand ich jetzt Yo-Kai Watch durchaus frischer als diese Teile, weil ein großer Unterschied für mich besteht darin, dass man in den Spielen selbst den Yo-Kais mehr Persönlichkeit gibt. Oder besser gesagt, man muss nicht irgendwie den Anime schauen oder so, damit man das erkennt. Also die haben ja einfach irgendwie in der Art, wie sie präsentiert werden, mehr einen Charakter als die einzelnen Pokémon. Das ist sehr, sehr angenehm.
Die können ja auch sprechen, ja.
Und es ist halt das mit dem Setting, dass es eine andere Variante wählt als Pokémon. Aber da muss man jetzt auch nicht unbedingt sagen, es ist besser, es ist anders. Es ist fast schon zu unterschiedlich als Pokémon, um es wirklich vergleichen zu können.
Ja, da möchte ich dir recht geben. Ich habe da auch irgendwie zuerst gedacht, ja, das wird ein Pokémon-Klon. Je länger ich es gespielt habe, je mehr habe ich dann gedacht, ja, es hat Anleihen, aber so wirklich wie Pokémon ist es dann doch überhaupt nicht. Zetsley, du bist ja auch großer Pokémon-Fan. Was würdest du dazu sagen?
Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht wie Pokémon. Denn alleine, also Pokémon ist ja vor allem geprägt durch eben die Pokémon und halt eben durch das die Art und Weise, wie man diese Pokémon begegnet und das gesamte Kampfsystem. Und das Kampfsystem ist ja hier eher so, die Yokai kämpfen, du guckst zu und du kannst minimal drauf einwirken. Du hast aber nicht dieses, dass du quasi so, halt quasi richtig so vorausbestimmen kannst, wie wird das jetzt ablaufen oder was mache ich jetzt hier am besten. Und deswegen würde ich sagen, es ist vielleicht ansatzweise so, und zwar, dass die Grundidee eben wie bei Pokémon auf dieses Käfersammeln halt basiert, aber ansonsten würde ich sagen, es ist total unterschiedlich zu Pokémon.
Gerade den Punkt da mit der Kampfstrategie, da stimme ich dir völlig zu, Pokémon ist da viel, viel strategischer.
Also ein ganz großer Pluspunkt, den Pokémon halt bei mir gewinnen kann, ist das, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang bei JRPGs ein rein rundenbasiertes Kampfsystem bevorzugen werde. Also wirklich ganz rundenbasiert, nicht einmal so klassischen Final Fantasy Ding mit Actionbar, nein, wirklich wie Pokémon, man kann theoretisch einfach warten und ewig entscheiden.
Das ist ja bei Yo-Kai Watch wirklich nicht so, das haben wir nicht erwähnt. Wie funktioniert da eigentlich die Mechanik? Ja, die Yo-Kai haben irgendwie schon so einen Geschwindigkeitswert, der ihnen zugeordnet wird, aber so richtig durchblickt habe ich es dann auch nicht, welcher Yo-Kai dann wann angreifen kann. Ja, Chico, an dich natürlich auch die Frage, du bist ja riesen Pokémon-Fan. Kann Yo-Kai Watch für dich Pokémon da vom Thron stoßen?
Ja, ich bin Pokémon-Fan, ich bleibe auch Pokémon-Fan, ich bleibe jetzt aber auch Yo-Kai Watch-Fan. Ich finde, das kann beides gut nebeneinander existieren, weil Yo-Kai Watch ist nah genug an Pokémon, damit es einem Pokémon-Fan wie mir Spaß macht. Sind ja beides Monstersammel-RPGs. Aber es ist mit dem völlig anderen Kampfsystem doch weit genug davon entfernt, um eine erfrischend anders zu sein und Spaß zu machen.
Das mit dem erfrischend anders, ich denke, das ist auch so für mich der große Pluspunkt. Ich spiele ja Pokémon nicht mehr so, weil, ja, bei mir ist da der Zauber so ein bisschen raus. Spätestens als ich da diese Ivys und Eevees entdeckt habe, hat da bei mir irgendwie der innere Perfektionist begonnen aufzuleben und jetzt muss ich die Pokémon immer perfekt haben und so weiter. Das ist für mich mehr Arbeit geworden als Spiel und da dachte ich, ja, vielleicht sowas Neues, wo ich die Mechanik noch nicht kenne, das könnte mir dann sehr gut gefallen. Hat es auch, bis ich dann auch rausgefunden habe, die Yokai, die haben ja auch Ranks und die haben auch Wesen und so weiter, die ihre Kampfstrategie beeinflussen. Dann hat es dann schon wieder angefangen, dann war ich dann schon wieder da drin. Aber ich denke, Chico, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Man spielt am besten beide und versucht nicht, das eine als das andere anzusehen. Ich denke, da könnten wir alle zustimmen. Zetzley, du wirst sicher auch noch schön weiter dranbleiben und dein Let's Play noch zu Ende führen oder denkst du, Pokémon ist doch viel besser, ich glaube, ich konzentriere mich lieber wieder darauf.
Nee, denke ich eben nicht. Also ich bin ja jemand, der ist auch offen für alles, eher gesagt so. Und auch beispielsweise, habe ich ja auch schon erwähnt, von Level 5 gibt's ja auch dieses LBX. Und ich bin eigentlich kein so großer Roboter-Fan und da geht's halt um so kleine Kampfroboter. Und wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich sein muss, hat LBX mehr von Pokémon als Yo-Kai Watches hat. Denn beispielsweise dass du random angegriffen wirst, das gibt's jetzt bei Yo-Kai Watch nicht direkt so, gibt es auch zum Teil, wie ich gerade noch mit festgestellt habe, aber nicht so direkt. Und das ist bei LBX dann halt schon eher so ausgeprägt, wobei man auch sagen muss, dass das Kampfsystem dort auch wieder komplett anders ist. Aber ich will da gar nicht so ausschweifen. Yo-Kai Watch an sich, ich würde das weiterspielen wohl. Und ja, ich hatte auch noch eine andere Frage, die ich hier einschmeißen wollte, und zwar die Grafik. Wie habt ihr die Grafik aufgefasst?
Die Grafik, die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ein Detail, das ich da nennen möchte, ist, dass das Spiel hat ja diese animierten Sequenzen, diese Anime-Sequenzen eigentlich, die dann auch Voice-Acting haben und so. Das Spiel ist auf eine Art dargestellt, dass es da nicht einen riesen Gegensatz gibt und man durch diese Sequenzen aus der Stimmung gerissen wird. Es ergänzt sich sehr gut und hat ein bisschen was von einem spielbaren Anime.
Also Grafik ist für mich generell nicht so wichtig, Spielspaß ist für mich viel wichtiger, deshalb achte ich auch gar nicht so sehr auf Details in der Grafik, aber schlecht sieht's nicht aus.
Ich stimme dir dazu, also ich fand's auch sehr, sehr hübsch gemacht, die Anime-Elemente, die passen sehr gut, das Art-Design ist auch sehr hübsch, das Monster-Design, da kann man sich vielleicht so ein bisschen drüber streiten. Die sind halt oft schon sehr auf süß gemacht. Ich hab's halt lieber, wenn die mehr so ein bisschen badass und cool sind. Aber wer süße Monster mag, dem mag das dann sehr gefallen. Das ist Geschmackssache. Eigentlich ganz, ganz stimmig. Ein ganz rundes visuelles Erlebnis. Zetzley, natürlich die Frage auch zurück an dich. Wie hat's denn dir gefallen optisch?
Also, ich finde die Grafik optisch wirklich sehr, sehr ansprechend. Ich meine, man fühlt sich direkt so da reinversetzt. Es ist wirklich sehr auf viele kleine Details auch geachtet worden dort. Und das macht für mich halt so, als ich bin so ein kleiner, was sowas angeht, so eine Art kleiner Perfektionist. Und ich mag halt sowas, so kleine Spielereien. Auch wenn dann zum Beispiel jetzt, sage ich mal, man geht in das Haus rein und muss dann vorher, also das tut man nicht wirklich, aber der Protagonist macht es einfach. Jetzt sieht seine Schuhe vorher aus, wenn er in das Haus reingeht.
Ja, stimmt.
Das sieht man dann da. Und das sind so kleine Details halt, die auch diese Grafik wiederum ausmachen, so ein bisschen, finde ich. Wo ich mir halt so sage, so, hey, das ist eigentlich ganz cool. Das ist so klein, dass man das so gemacht hat, aber das ist so cool, dass es überhaupt gemacht wurde, dass da überhaupt dran gedacht wurde. Und ich liebe solche Details halt einfach. Und auch das überall quasi. Und das ist einfach überall vertreten. Und dann auch diese Höhenunterschiede, wenn du zum Beispiel über so eine Art Brücke läufst und dann siehst du da so Bahnschienen drunter und dass du auch die Kamera so selbst bedienen kannst, so ein bisschen. Das ist schon ganz cool.
Ja, also die Perspektive, die ist, um das noch schnell auch gesagt zu haben, die ist ja nicht so ganz Vogelperspektive, die ist ja so isometrische Draufsicht, eigentlich auch wieder so ähnlich wie die neuen Pokémon-Spiele das auch machen. Man kann die Kamera aber so ein bisschen in beide Richtungen drehen und ist ganz, ganz schön gemacht.
Wenn ich noch etwas Technisches erwähnen darf, was mir sehr gut gefallen hat, das sollte man durchaus erwähnen bei einem Nintendo-Spiel, Ich finde, die Verwendung des Touchscreens, die hat sich relativ natürlich in das Gameplay integriert. Es hat nicht aufgesetzt gewirkt. Gerade in einem Spiel, wo man ein Kampfsystem wählt, das so fest quasi auf automatischem Kämpfen basiert, wo man ein paar Mal Einfluss nimmt, da ist es nur irgendwie völlig natürlich, wenn man dann auch noch mit dem Stylus ein paar Sachen zeichnen muss und so.
Interessant, ich fand irgendwie da, dass manchmal, ja, dahergezogen ist ein bisschen schwierig, aber ich dachte beim ersten Mal so, ah, okay, jetzt haben sie doch noch irgendwie was einbauen müssen, wo man den Touchscreen braucht, aber sie haben es sehr gut eingebaut, also es macht doch Spaß und es lockert die Kämpfe doch ein bisschen auf, gerade wenn man bedenkt, dass man ja als Spieler sonst in den Kämpfen eigentlich nicht viel zu tun hat, deshalb genau. Passt es da gut rein.
Und ich meine, man braucht es ja auch sonst, also man kann auch sonst damit irgendwie diese Kamera bewegen und solche Dinge und in den Menüs sowieso.
Ja, in den Menüs sowieso, das ist da immer ganz praktisch.
Was denkt ihr darüber, dass sich die Yokais designtechnisch oft wiederholen? Ich habe ja so eine komplette, also nicht eine komplette Liste, aber ich habe ja die Artworks vom Presseserver und dort sieht man halt, dass verschiedene Yokai dasselbe Design haben, nur farblich ein bisschen abgeändert.
Da würde ich mal sagen, schade, aber ich kann es auch so ein bisschen verstehen und das machen ja doch schon so einige, dass sie irgendwie immer ähnliche Gegnertypen nehmen und ein bisschen anders einfärben. Ja, ist mir aufgefallen, vor allen Dingen so gewisse Yokai, so diese Katzen-Yokai sehen irgendwie sehr, sehr ähnlich aus und dann noch ein bisschen andere Farbe, da noch irgendwie ein Horn drauf. Also mir ist jetzt nicht irgendwie aufgefallen. Für mich waren die alle divers genug, dass ich sagen könnte, ja, das ist schon sehr unterschiedlich, was ich hier so finden kann. Also wirklich störend fand ich das nicht. Andy, wie sahst du das?
Bisher fand ich das Design eigentlich wirklich gelungen an den Yokais. Ich konnte mich da nicht beschweren. Also ist es auch nicht schlechter als irgendwie ein durchschnittliches Pokémon-Design. Und etwas, was ich ja bewusst noch gemacht habe, ich habe nicht meinen 3DS auf Englisch gestellt, ich habe es dann auf Deutsch gestellt, weil ich wissen wollte, was die da innen für Namen geben und ob die gelungen sind. Und es hat mich eigentlich überzeugt. Also gerade ich da, wo manchmal etwas enttäuscht bin von der Namensgebung von neueren Pokémon-Spielen.
Ich kenne die deutsche Version nicht, aber ich kann für die englische sprechen. Die ist durchaus gelungen. Da sind auch noch Wortspiele drin und so weiter.
Also auf dem Presseserver ist mir das dann hinterher auch aufgefallen, dass sich die Monster teilweise ähneln. Aber im Spiel ist mir das nicht störend rübergekommen. Und ich denke, es gibt ja so um die 230 Yokai ungefähr. Und selbst wenn man dann im Geiste die abzieht, die nur umgefärbte Kopien von anderen sind, bleibt's bestimmt trotzdem auf über 150. Und das ist ja eine Anzahl, über die auch bei Pokémon früher niemand gemeckert hat.
Bei diesen 200 irgendwas Yokai, die es da geben soll, sind so Entwicklungen und Fusionen wahrscheinlich schon immer einzeln gezählt. Weil, das kann man ja vielleicht noch kurz erwähnen, gewisse Yokai können sich entwickeln mit Level ganz normal. Andere kann man fusionieren. Also man nimmt beispielsweise zwei Yokai, fusioniert die, dann gibt es ein drittes Yokai, das ist meistens ein bisschen stärker. Und manche kann man auch mit Items fusionieren. Die können dann auch einiges stärker sein, bis sogar sehr, sehr stärker. Es gibt da solche Items, die sind unglaublich schwer zu bekommen. Da ist Grinding und weiß nicht, was noch alles dazu nötig. Auf jeden Fall, wenn man sie dann damit fusioniert, dann kommt dann ganz Starkes raus. Die sind da wahrscheinlich alle separat gezählt. Dann mache ich hier so langsam den Deckel drauf. Wie immer am Ende einige Informationen. Am besten schaust du mal bei gametalk.fm vorbei. Da gibt es mehr Informationen zu diesem Podcast. Natürlich sind da auch die Shownotes zu dieser Sendung mit allen Links zu Gesagtem und natürlich auch hier zu den Profilen meiner netten Gäste. Die Shownotes zu dieser Episode, ich sag's nochmal, gametalk.fm/yokaiwatch. Oder schon direkt bei dir auf dem Player, je nachdem wie schlau die App da ist, die du verwendest. Auf der Homepage wirst du auch einen hübschen Abo-Button finden, den darfst du gerne klicken. Dann bekommst du jeden Game Talk kostenlos bei dir aufs Gerät. Natürlich sind wir aber auch bei iTunes zu finden, wenn dir das lieber ist. gametalk.fm/iTunes. Wenn du gleich schon da bist, immer gerne auch eine hübsche Rezension schreiben. Ich habe immer Freude dran. Und zu guter Letzt, Feedback habe ich auch immer gerne, findest du auch direkt in den Shownotes zu diesem Podcast, bei dir auf dem Gerät oder sonst gametalk.fm/Facebook/Twitter. Da werden wir auch erreichbar oder ganz klassisch per Mail redaktion@gametalk.fm. Jetzt möchte ich mich natürlich noch bei meinen Gästen hier bedanken. Zetzley zum ersten Mal hier, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Vielen Dank fürs Hiersein.
Hat mich gefreut, dabei zu sein.
Chico, auch ein Dankeschön an dich. Du warst jetzt zum zweiten Mal hier, dann kann es beim ersten Mal ja nicht so schlimm gewesen sein.
Jo, und vielleicht wird ja noch ein drittes Mal draus, wer weiß.
Irgendwann sollte dann auch der zweite Teil mal noch zu uns rüberschwappen und vielleicht hören wir uns dann spätestens dann wieder.
Oder vielleicht ein neues Pokémon-Thema, genau.
Die kommen ja dann auch noch. Andy, auch vielen Dank an dich fürs wieder mal dabei sein.
Ja, immer wieder gern.
Zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich noch bei dir da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank. Hoffentlich schaltest du beim nächsten Game Talk wieder ein. Jetzt nicht vergessen, mal Game Talk FM anzusurfen, mal bei Kibo FM reinzuhören oder mal das Let's Play von Zetzley anzugucken. Das ist, wie gesagt, auch alles verlinkt. Ich wünsche dir da draußen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
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 Ciao. Messing up your hair. They'll trip you up, give you a flat tire, or make your socks go missing in the dryer. Yo, I make mischief anywhere. You may not even believe they're there. Let me introduce you to my friend. He's found a way to connect with them. He's got a
thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.